Herzlich willkommen in der Stadtreederei Reflexionen zu Stadt und Raum. Wir begrüßen Sie heute ganz herzlich zu unserer 45. Folge, die sich mit der Fragestellung beschäftigt, sind migrantische Ökonomien ein blinder Fleck der Innenstadtförderung oder halten Sie unsere Zentren längst am Leben? Mein Name ist Fee Thyssen und ich begrüße Sie wie immer zusammen mit meiner Kollegin
Christine Grüger auch. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Und schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, Fee, Bedeutung von migrantischen Ökonomien in der Stadtentwicklung. Bevor wir ins Thema einsteigen, wie nimmst du denn das Thema überhaupt wahr? Du im Ruhrgebiet sitzend in Oberhausen, ist das da Multikulti und wie geht's dir damit?
Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, des Ruhrpotts und da gehören für mich migrantische Ökonomien seit Kindheit einfach seit jeher dazu. Gehören zum Alltag, werden ganz selbstverständlich genutzt. Und was ich daran schätze, ist Unterschiedliches. Also zum einen ist es die große Angebotsvielfalt, andere Speisen in Supermärkten, andere Produkte, auch das Essen gehen, wo man auch einfach noch mal anderes kennenlernt. Ich merke aber auch in manchen Stadtteilen, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, ist es einfach noch mal sehr viel lebendiger und belebter auf den Straßen und auch auf den Plätzen, was ich immer sehr genieße. Und das auch zu Zeiten des Strukturwandels, wo ja das Ruhrgebiet sich auch durchaus noch mal neu erfinden musste in den 90er Jahren. Wir haben wie andere Städte auch das Problem, dass in der Innenstadt, aber auch in den anderen Stadtteilzentren viele Ladenlokale leer stehen. Und auch jetzt ganz aktuell merke ich, wie dann auch junge migrantische Unternehmerinnen sich auch hier wirklich dann Ladenlokale mieten, um beispielsweise Nagelstudios zu eröffnen, aber auch Keramikmalerei und Ähnliches. Also auch vielleicht nochmal Nutzungen, die vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit neu sind. Ja, und ich erlebe es ganz selbst eigentlich auch in der Mittagspause, dass man dann einfach auch nochmal mit anderen Menschen in Kontakt kommt, auch einfach anders im Austausch miteinander ist über die Kulturen hinweg. Und vielleicht ein ganz kleiner Teaser noch. Ich war gestern mit meinen Töchtern in einem Quartier in Dienstlaken unterwegs. Also da hat man jetzt weniger mit den Ökonomien zu tun, aber da wo einfach auch migrantische Menschen leben. Und dieses Quartier wurde auch mit Migrantinnen und Migranten entwickelt. Und ich war ganz begeistert von den Straßennamen, die nämlich hießen Gemeinschaft, Willkommen, Nachbarschaft, Freundschaft und die jeweils in beiden Sprachen auch auf den Straßenschildern waren. Das fand ich ein total schönes Beispiel, was mich jetzt einfach nochmal begeistert hat.
Ja,
Wie
das
ist
ist sehr
es denn in
originell.
Freiburg, Christine?
Ja, in Freiburg, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn wir nicht gesagt hätten, wir machen jetzt diesen Podcast, dann wäre ich dafür gar nicht so sensibel gewesen, um genauer hinzugucken und drüber nachzudenken, wie ist es denn in dieser Stadt? Und Freiburg mit dem badischen Flair, was wir hier leben, hat es doch geschafft, diese migrantischen Läden auch in guten Innenstadtlagen zu integrieren. Wie gesagt, sie fallen eigentlich kaum auf. Es ist nicht so konzentriert, ja. Es gibt zahlreiche Cafés, wo sich die Leute treffen, vor allen Dingen junge Leute. Teilweise haben die Läden, wenn ich gerade an Einzelhandel denke, also Lebensmittel, die haben zum Teil auch länger auf. Das ist immer ganz praktisch. So nach Feierabend ist das verlässlich, da noch einkaufen zu gehen. Und natürlich gibt's das übliche, so Barbershops, du hast schon gesagt, Nagelstudios, Handyläden, die gut integriert sind und teilweise manchmal unschön auffallen, wenn so große Werbetafeln gerade hier an den vielen denkmalgeschützten Gebäuden sind. Das stößt bei einigen bitter auf. Ja, warum muss man so groß das Essen kundtun und dann auch noch so, du kennst das ja, recht grelle Fotos einfach gemacht. Das stößt so ein bisschen auf, aber ansonsten läuft das hier eigentlich ziemlich gut. Und was mir dann aufgefallen war, als ich letztes Jahr in der Essener Innenstadt war, dass ich da mehr dieses Migrantische gespürt habe und über mich selbst eigentlich irritiert war, was mich denn da, ja, was ich da so anders finde und nachgedacht habe, was wäre denn jetzt die richtige Mischung zwischen Einzelhandel, Gastronomie in der Innenstadt, die Ausgewogenheit, dass alle Bevölkerungsgruppen sich angesprochen fühlen und nicht so in der Minderheit fühlen, weil wenn das aufkommt, ist man natürlich gleich ängstlich, ja, und bekommt so Sicherheitsbestrebungen, Empfindungen, die da wach werden. Also von daher würde ich sagen, für Freiburg sieht's gut aus, läuft prima. Ich rede jetzt aber wohlgemerkt nur über die Innenstadt. Wir haben auch bestimmte Stadtteile, die viel stärker gemischt sind. Und da kommt natürlich zwischen dem Wohnen auch nochmal andere Probleme auf. Aber die wollen wir ja heute eigentlich mit unseren Gästen gar nicht so besprechen. Sophie, wie sind wir nochmal auf das Thema gekommen?
Ja, also tatsächlich hat eine Mitarbeiterin von mir vor wenigen Jahren schon ihre Masterthesis zu dem Thema geschrieben, am Beispiel der Weidengasse in Köln. Eine wirklich spannende Arbeit und auch damals dachte ich, wirklich für uns auch nochmal ein neues Thema, das wir jetzt in der Stadtreederei schon länger so im Hinterkopf hatten und nun endlich aufgreifen konnten. Ja, und du hast dich dann in die Recherche gestürzt, Christine, und auch verschiedenste Städte unter die Lupe genommen. Und am Ende sind wir bei Mannheim gelandet. Warum eigentlich?
Ja, unser Blickwinkel sollte sein, auf die Gesamtstadt oder zumindest auf die gesamte Innenstadt zu gucken. Und wenn man ein wenig recherchiert, findet man einige Untersuchungen, die besondere Straßenzüge in den großen Metropolen hervorheben, also Berlin, Köln, Hamburg, einfach legendär dazu. Und auch sehr aus dem wissenschaftlichen Kontext kommen, abgesehen von einer VHW-Studie, die ich sehr interessant fand, zu dem Beispiel, was wir heute auch noch besprechen werden. Und mir ist da nur eine Studie aufgefallen, die mehr die Gesamtstadt in den Fokus genommen hat. Das war für die Essener Innenstadt. Als ich dann Telefonate führte bei den Städten, die am nächstliegen sind, habe ich in Tübingen angerufen. Und da sagte man, ja, bei uns ist eigentlich auch alles in Ordnung, guck doch mal nach Mannheim. Und so sind wir auf Mannheim gekommen und ich finde es so spannend, dass Mannheim wirklich der einzige den einzigen Marktplatz hat, der sogar einen Wikipedia-Eintrag hat. In Wikipedia wird der Mannheimer Marktplatz hervorgehoben, weil dies ein historischer Platz ist, der zu den wenigen innenstadtnahen Bereichen in Deutschland zählt, die stark von Einwanderungskulturen geprägt sind. Dann kommt noch ganz viel, wie der Marktplatz aussieht, etc. und was ihn eigentlich kennzeichnet. Das war sehr interessant und viel spannender fanden wir noch, wie eben in Mannheim mit unterschiedlichen Akteuren da gearbeitet wird und wie unkompliziert und pragmatisch, aber auch auf mehrere Schultern verteilt, die Zusammenarbeit mit migrantischen Ökonomie läuft. Deswegen haben wir gesagt, lass uns doch mal gucken, was genau wurde da umgesetzt, wie kriegen Sie eine richtige Mischung von migrantischen Ökonomien hin, welche Unterstützungsleistungen geben Sie, was machen Sie, wenn Probleme auftauchen, die Verwaltung oder Ordnungsamt oder Polizei, und inwieweit läuft die Beteiligung mit migrantischen Menschen in Mannheim? Darüber wollen wir mit unseren Gästen reden.
Ja, und wir haben heute drei Personen aus der Verwaltung eingeladen, aus Mannheim, Christiane Rahm, Penelope Wasilik und Peter Drakul, die sich gleich noch selbst vorstellen werden. Wir möchten aber auch, das hat bei dieser Folge jetzt leider noch nicht geklappt, mit den UnternehmerInnen selbst nochmal sprechen und hoffen, demnächst eine zweite Folge dazu auch auf den Weg bringen zu können. Jetzt aber erstmal die Verwaltungsperspektive und ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in der Stadtreederei. Wir wollen heute das Thema behandeln, welche Bedeutung migrantische Ökonomien in der Innenstadtentwicklung haben. Und dazu haben wir folgende Gäste eingeladen: Frau Wasilik, Herrn Drakul und Frau Rahm. Und wir bitten Sie, sich jetzt bitte kurz vorzustellen. Frau Wasilik, fangen wir mit Ihnen an.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Penelope Wasilik. Ich bin die City Managerin der Stadt Mannheim. Das bedeutet, ich bin angesiedelt bei der Wirtschaftsförderung und kümmere mich in der Innenstadt um alle Gewerbetreibenden und ihre Themen und trage die in die Verwaltung hinein und von dort wieder heraus.
Ja, vielen Dank. Herr Drakul, machen wir es gemischt.
Ja, mein Name ist Peter Drakul. Ich beschäftige mich im Auftrag des Oberbürgermeisters mit der Innenstadtentwicklung, koordiniere innerhalb und außerhalb der Verwaltung die Themen, die, sagen wir mal, zum Thema Transformation der Innenstadt und Attraktivierung beitragen sollen.
Vielen Dank und Frau Rahm.
Ja, Christiane Ramm, ich leite den Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung, habe dabei auch dieses wunderbare Thema Innenstadt mit Frau Vasilik in der Besetzung, aber auch den Blick auf die Stadtteile und gucke, was passiert in der Entwicklung und wie können wir die Wahrnehmung des Standortes Mannheim auch weiter positiv entwickeln.
Danke, Frau Rahm. Bleiben wir kurz bei Ihnen. Was ist denn Ihr persönlicher Lieblingsort in der Mannheimer Innenstadt und was macht diesen Ort für Sie besonders?
Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, dass es nicht nur einen Lieblingsort in der Mannheimer Innenstadt gibt, sondern sehr viele, die alle mit unterschiedlichen Eindrücken und Schwerpunkten verbunden sind.
Nun wollen wir ja mit Ihnen darüber reden, inwieweit bei der Innenstadtentwicklung, und wir reden da unter anderem von dem Förderprogramm Lebendige Innenstädte und Zentren, was ja Mannheim auch einige Mittel dazu bekommen hat, jetzt nochmal besonders den Blick drauf zu werfen, inwieweit die migrantischen Ökonomien da eine Rolle gespielt haben, da mitwirken und so weiter. Und es ist ja schon auch interessant, Herr Dragul, Sie sind ja nun gerade gesagt vom OB abbestellt Innenstadtbeauftragter. Wenn wir jetzt so in der Planerzunft sind und über dieses Programm reden, dann reden wir immer über lebendige Innenstädte, wir reden über Plätze, so wie Sie es gerade gemacht haben, aber auch über Veranstaltungen, Nutzungsmischung, Parkplätze und so weiter. Über die Menschen und Unternehmen reden wir eigentlich in diesem Kontext relativ selten. Was macht Mannheim eigentlich so anders, dass zum Beispiel wir jetzt drei aus der Verwaltung zusammenbekommen haben, um über diesen Aspekt zu reden? Was ist da so anders, was Sie da machen?
Um da dran anzuknüpfen, was Sie gesagt haben. Also wir nehmen tatsächlich die Unternehmen und die Menschen erstmal ins Zentrum unseres Blickes. Also da schauen wir erstmal primär hin, einfach weil wir wissen, dass wir einen enormen Druck haben der Veränderung und dass wir aber auch aus der Vergangenheit wissen, dass wir die Menschen dazu brauchen. Also wir müssen die Menschen mitnehmen, noch besser, wir müssen sie aktivieren. Und ich glaube, das ist so etwas, was vielleicht ja, weiß nicht, ich bin kein Stadtplaner, aber was vielleicht ein Unterschied sein könnte, dass wir, sag mal, die Stadtentwicklung aus der Perspektive der Menschen herausdenken, primär.
Ja, vielen Dank, Frau Rahm. Sie haben gerade so wohlwollend genickt. Wollen Sie da noch etwas ergänzen?
Ja, denn die Menschen leben in der Stadt. Es ist ja eine sehr stark auch bewohnte Innenstadt mit Schulen, Kindergärten, Plätzen, auf denen gespielt wird. Die Innenstadt ist ein Freiraum auch für die Menschen, die dort sind. Und es ist keine reine Einkaufsinnenstadt. Aber da genau aus dieser Mischung heraus ist es ja gerade wichtig, auch die Bedürfnisse beider Akteure oder beider Gruppen mitzunehmen. Und daraus eben die Lebendigkeit der Stadt auch zu sichern und zu entwickeln. Und dann diejenigen, die hauptsächlich betroffen sind, nicht mitzunehmen, wäre ja ein großer Fehler. Und es lief aber, denke ich, schon immer so, dass man auf die Interessen und Bedürfnisse der Anwohner und Einwohnerinnen auch großen Wert gelegt hat.
Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, dass Mannheim wirklich so viel Innenstadtbewohnerinnen auch noch hat, im Gegensatz zu anderen Städten, dass das für Sie so wichtig ist. Ich kann mich noch erinnern, dass Sie in unserem Vorgespräch gesagt haben, und zwar auch mit gewissem Stolz verbunden, dass Sie ja so die Marke und das Image haben, Little Istanbul zu sein. Das kam sehr frisch raus und da habe ich mich gefragt, was machen Sie denn, um diese Marke auch weiter voranzutreiben? A und B, wie geht es den Bewohnerinnen damit, vor allen Dingen auch die vielen Leute, die natürlich aus dem Umland von Mannheim dann in die Innenstadt kommen? Frau Wasilik, Sie sind ja nun Wirtschaftsförderin und kümmern sich um die Marke. Was machen Sie besonders für dieses Image?
Also vielleicht kann man zunächst noch mal zu den Menschen sagen, und das ist, glaube ich, bei Little Istanbul auch echt entscheidend, dass auch wenn man die Innenstadt rein ökonomisch betrachtet, was wir aus Wirtschaftsförderungssicht ja auch tun, ganz viele Beziehungen, menschliche Beziehungen da bestehen. Also entweder zwischen Eigentümern, Eigentümern und Betreibern, zwischen Betreibern untereinander, zwischen Bewohnern, die auch Eigentümer von Gewerbeflächen sind. Also es bestehen dort so viele Beziehungen, die nicht alle am gleichen Ort stattfindet, aber man ganz oft hört, ah ja, den kenne ich doch von da und da, dem gehört das und das und der hat schon mal dies und das gemacht. Und das ist, glaube ich, gerade in der migrantischen Community rund um den Marktplatz noch mal viel stärker ausgeprägt, dass man sich untereinander kennt und dass man schon mal weiß, was wer gemacht hat oder wem was gehört und wer womit vielleicht Erfolg hatte oder auch gescheitert ist. Und ich glaube, das herauszufinden und die Gerüchte zu kennen und diese Beziehungen zu kennen und dann zu nutzen, ist das, was wir ganz stark machen und vielleicht auch besonders machen und was uns dann auch das Vertrauen schafft zu der migrantischen Community, aber dann auch darüber hinaus. Also, ne, was macht der Marktplatz und wie dadurch, dass wir wissen, was er tut, können wir anderen Teilen in der City auch beschreiben, dass das was Gutes ist, was sie da tun oder in der Hauptsache etwas Gutes ist.
Vielleicht können wir noch einen Schritt zurückgehen für diejenigen, die Mannheim gar nicht so gut kennen oder auch noch nie am Mannheimer Marktplatz waren. Was macht denn den Marktplatz aus, wenn Sie das einfach mal kurz beschreiben würden? Oder wieso heißt der Marktplatz oder dieses Quartier Little Istanbul?
Also zunächst ist der Marktplatz ganz klassisch genutzt, wie die allermeisten Marktplätze für den Wochenmarkt, mehrfach die Woche. Aber die Ansiedlung um den Marktplatz herum ist sehr stark durch vor allem türkische Restaurants und Gewerbetreibenden geprägt. Und da vor allem, wenn man auf das Thema Einzelhandel schaut, durch Brautmodengeschäfte, die über die Grenzen, auch die Landesgrenzen der Bundesrepublik bekannt sind und besucht werden, aber auch eine super kulinarische Vielfalt, die man vielleicht so nicht erkennt, wenn man nicht in sie eintaucht. Das macht den deutlichsten Unterschied zum Rest der City.
Und Herr Drakul, wie arbeiten Sie denn mit den Unternehmerinnen und Unternehmern dann dort vor Ort zusammen? Also Little Istanbul war ja nicht von Anfang an eine Marke. Sie haben ja, ich denke mal, das hat sich, wie es ist, gelebt, entstanden und irgendwann hat die Stadt Mannheim erkannt, oder können wir was draus ziehen, da können wir was draus machen. Vielleicht können Sie diesen Prozess auch noch mal einmal beschreiben.
Ja, bei der Mannheimer Innenstadt würde ich gerne noch ausführen, es gibt die City, wo dann eingekauft, wo es dann Handel gibt, wo es dann Restaurants und Gastros gibt. Es gibt die Planken vom, sagen wir mal, die sind quasi vom Zentrum bis hin zum Wasserturm. Links und rechts gibt es dann zwei wichtige Einkaufsstraßen, die Freßgasse und die Kunststraße. Und wenn wir dann quasi Richtung Neckar gehen, gibt es die breite Straße. Und an der Breitenstraße ist der Marktplatz. Der Marktplatz ist recht zentral, klar, städtebaulich, städteplanerisch schon immer gewesen. Wir haben Anfang der 2000er die Entwicklung gehabt, dass wir damals auch mal eine starke Trinkerszene hatten, dass viel in Mannheim diskutiert wurde. Wie geht es mit dem Marktplatz weiter? Das war so, da bin ich nach Mannheim, ich bin Ende der 90er in Mannheim gekommen, war das erste Mal, dass ich quasi die City und den Marktplatz in der negativen Art und Weise kennengelernt habe. Das Problem hat man dann gelöst, indem man dann am Rand der Quadrate nochmal Möglichkeiten für die Trinkerszene geschaffen hat. Es gab dann aber den Wienerwald und der Wienerwald wurde dann ist dann quasi gewechselt und es gab das erste türkische Restaurant, das Istanbul, das dort aufgemacht hat und gab aber noch weitere Geschäfte, Suppengeschäfte, aber das erste wichtige große Restaurant am Marktplatz war dann das Istanbul, das gibt es mittlerweile nicht mehr und infolgedessen gab es immer stärkere Ansiedlung und wir haben da am Anfang durchaus auch immer die Sorge gehabt, dass es zu einer Kannibalisierung kommt. Ne? Also es läuft ein gutes Restaurant, dann kommt das zweite und denkt man, okay, in Ordnung. Ja. Dann kommt das dritte und dann passiert oftmals, dass quasi eines oder alle dann in die Knie gehen, weil man nicht mehr die Preise halten kann, die Qualität. Was aber dann passiert, ist tatsächlich, dass durch dieses große Angebot immer mehr Menschen kamen. Und es hat dann dazu geführt, dass Anfang der 2010er Jahre man in Mannheim darüber diskutiert hat, wollen wir diesem Viertel eine Prägung, eine Marke mitgeben? Weiß ich, das war, als ich Frau Ramm als neue Wirtschaftsförderin kennengelernt hatte, von der Veranstaltung auch zu diesem Thema. Und sag mal, damals hat man das Thema eher noch quasi mit den Beißzangen angefasst. Also es war irgendwie so schwierig und kann man jetzt tatsächlich sagen, Little Istanbul. Dann gab es andere Begriffe, türkische Begriffe, die man verwenden wollte. Dann immer auch die Frage, ja, aber das sind ja auch Italiener, also gibt es Afghanen, gibt alles Mögliche an Angeboten. Ist es gut? Es war so vielleicht auch ein bisschen eine verkrampfte Debatte, die wir gehabt haben. Das wurde mir klar, als ich mal durch Istanbul gelaufen bin und da ganz selbstbewusst gesagt wurde, hier ist das französische Viertel. Also es war ganz klar, das ist jetzt nicht Frankreich, aber das ist französische Viertel. Und wie irgendwann mal, wurden wir von der, ja, vom Normativ, von der normativen Kraft des Faktischen, glaube ich, auch einfach dann überrollt. Und es war klar, es ist Little Istanbul. Sie sehen das in Zeitungsartikeln, Social Media, sogar Seiten des Stadtmarketings. Es ist ein feststehender Begriff, der sich räumlich rund um den Marktplatz, also nicht die gesamte Innenstadt ist Little Istanbul, sondern es ist tatsächlich die Gegend rund um den Marktplatz, da als Marke sich herausgeschält hat. Und wenn Sie dann mal samstagmittags in einem Café sitzen und mal sehen, von woher die Fahrzeuge kommen, aus Elsass, aus Nordrhein-Westfalen, aus Hessen, aus, also wirklich aus einer ganz großen Entfernung auch, um hier Waren für Hochzeiten, Braut, Moden, Schmuck, aber auch wirklich leckere Backwaren dann zu kaufen, dann sehen Sie, was für eine Kraft dieses Viertel hat. Und wenn Sie dann abends da sind und sehen auch, wie pulsierend es ist und sich das genauso fortsetzt, dass abends genauso Menschen aus dem Umland kommen, ich sag mal Radius von 150 Kilometer, dann sieht man, hier ist etwas entstanden, was tatsächlich auch eine wirtschaftliche Kraft hat. Und ich sag mal, da wären wir, ja, das wäre ja irgendwie komisch, wenn wir das Positive nicht annehmen würden und versuchen würden, das, was vielleicht nicht so gut läuft, zu verbessern als Stadtverwaltung.
Nochmal kurz nachgefragt, die Besucherinnen, die dort kommen, sind das auch alles migrantische Menschen oder ist da eine gute Mischung? Weil gerade dieses Wort Kannibalisierung fand ich jetzt so ein bisschen hart, aber das bezieht sich ja untereinander und auf die Weiterentwicklung, also diese Veränderung. Aber ich frage mich, wird das von allen angenommen oder ist das dann nur für bestimmte Personengruppen?
Wir haben tatsächlich, ja, tatsächlich die Herausforderung, dass wir nur noch Angebote haben mit viel Grillfleisch und wenig Alkohol. Und das bedeutet auch, dass das Publikum dann dementsprechend dann isst. Ja. Und als Mannheimer ist man das gewohnt. Also es ist, ich möchte nicht für alle sprechen, aber mal so ist es eine gewisse Selbstverständlichkeit. Aber ich merke, dass wenn man dann Besuch von außen mitbringt, die schlucken erstmal, ja, weil sie das erstmal ja interessant finden, so etwas zu erleben. Und das muss man anerkennen, dass nicht Angebote sind, die quasi ständig eine breite Vielfalt anziehen. Und das ist aber auch für uns die Herausforderung, weil wir das auch tatsächlich als Problem ansehen. Diese mangelnde Vielfalt, also es gibt innerhalb der türkischen Küche gibt es wirklich eine hervorragende Auswahl und wirklich eine Breite, aber es gibt halt eben, man muss schauen, wo es dann noch andere Angebote gibt. Und das ist eine Herausforderung, mit der wir arbeiten müssen.
Frau Rahm, Sie sind schon lange dabei in der Wirtschaftsförderung und arbeiten mit diesen Unternehmerinnen. Gibt es da was Besonderes, wenn man mit migrantischen Unternehmerinnen zusammenarbeitet im Vergleich zu deutschen Unternehmerinnen? Gehen die da anders ran? Was ist so deren Haltung? Können Sie uns da Ihre Eindrücke mal schildern?
Ja, ich glaube, da ist Frau Wasilik jetzt auf dem aktuellen Stand. Ich gebe dann auch gleich an Sie weiter. Es ist der Eindruck einer viel stärkeren internen Verbundenheit. Viele Dinge werden einfach im Umfeld, sei es räumlich gelöst oder in den bestehenden Netzwerken, und die Fragen an die Verwaltung oder ähnliches sind eher minimal, sondern man sucht nach eigenen Lösungen und den Erfahrungen, die andere bisher schon gemacht haben. Das, denke ich, ist etwas, was unterscheidet. Ansonsten ist aber auch eine gute Einbindung in bestehende Organisationen durchaus möglich. Ich gebe erstmal weiter an Nelope zum Aktuellen.
Ja, da würde ich gerne einmal zu Herrn Drakul ergänzen. Er hat ja so den Aspekt auf das Gastronomische. Wenn ich so ein bisschen auf den Einzelhandel lenke, vor allem Brautmoden, dann ist da durchaus schon sieht man einen Wandel im Sortiment. Also weg von der reinen Modestmode hin zum eher vielleicht deutschen, etwas zurückhaltenderen Geschmack. Also man sieht, dass da und da auch viele Unternehmerinnen tatsächlich tätig, auch der Blick auf die Zielgruppe deutsche Braut gelenkt wird. Und vor allem erfolgreich alles, was dazugehört. Also Dienstleistungen wie Frisuren, Nägel, Make-up, absolut beliebt bei türkischen Friseurinnen. Na, also das würde ich gerne noch zu dem kleinen Unterschied Gastro und Einzelhandel sagen und den Unterschied zu migrantischen Unternehmerinnen insgesamt, den würde ich hauptsächlich darin sehen, dass da die Risikoaversität viel geringer ist als bei Deutschen. Also man traut sich was, man probiert aus und so die Angst vorm Scheitern ist da eher geringer. Ja, dann macht man eben was Neues.
Ich würde gerne ergänzen, dass ich mit dem ehemaligen Planungsamtsleiter Klaus Elliger gesprochen habe und der zwei sehr interessante Aspekte brachte, nämlich dass einerseits die migrantischen Einzelhändler und Gastronomen durchaus bereit sind, wenn die Verwaltung sagt, wir haben kein Personal, um die Straßen zu reinigen, dass dann kurzerhand gesagt wird, na gut, dann zahlen wir halt was dazu, wo deutsche Unternehmerinnen vielleicht eher so eine Erwartungshaltung haben, also das ist doch eure Aufgabe, macht doch bitte. Und dass zum Beispiel auch der Aufschrei, wenn Parkplätze weggenommen werden, durchaus geringer ist, weil die sagen, macht ruhig, ist mehr Platz für Treffen. Das fand ich mal zwei Punkte, die einfach sehr anders ist zu dem, was wir sonst so mit anderen Unternehmer und Unternehmerinnen in Erfahrung gebracht haben. Jetzt haben Sie das alles so positiv geschrieben um den Mannheimer Marktplatz, dass es ja doch eher so ein Fokus ist. Sie aber auch immer gucken, dass das Gleichgewicht so hält zwischen den Ansprüchen von unterschiedlichen Nationalitäten. Ist es denn die ganze Zeit am Mannheimer Marktplatz wirklich so harmonisch oder gibt es da nicht auch mal Konflikte? Ich denke jetzt so gerade an den Abendstunden. Jede Stadt hat ja so ihre besonderen Ecken. Wie sieht das denn am Mannheimer Marktplatz dann aus? Gibt es da auch Konflikte und wie gehen Sie dann damit um?
Also ich wüsste es jetzt nicht, wenn wir es mal jetzt von der Kriminalitätsstatistik her beleuchten, kann ich Ihnen nicht sagen, ob es da mehr oder weniger gibt, kann ich Ihnen nicht sagen. Also klar ist, wir haben Beschwerden über organisierte Bettelei, wir haben Beschwerden über Ladendiebstähle. Ja. Das haben wir. Ich glaube, alles andere verteilt sich über die Stadt, die insgesamt, also über die Innenstadt, die sicherlich eher angesichts der Menge an Angeboten an Menschen eher dann überdurchschnittlich sicherlich sein wird. Was jetzt die Konflikte angeht mit uns, mit der Stadtverwaltung, würde ich sagen, hält es sich in Grenzen. Das würde ich auch sagen, ganz normal. Also ist eine Genehmigung erteilt worden, gab es irgendwelche baulichen Änderungen, die nicht angemeldet wurden. Da würde ich auch sagen, dass das alles ganz im Normalen ist. Also wo wir dann noch ein Thema haben, war das Thema oder ist das Thema Grillrauch mit Filteranlagen. Da befinden wir uns bereits länger quasi im Rechtsstreit. Da versuchen wir, die Gewerbetreibenden dazu zu bekommen, Filteranlagen einzubauen. Das dauert alles einfach noch. Aber ich sage mal so, sonst Konflikte, dass man sagt, heiße Konflikte vor Ort, würde ich sagen, ist es jetzt nicht irgendwie überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich, sondern wahrscheinlich im Normalmaß.
Ich kenne es jetzt hier so aus dem Ruhrgebiet einfach an Themen, die vielleicht aufplöppen, dann auch so im Alltag für die Nutzenden ist dann manchmal so Autoposing oder eben Lärm oder vielleicht auch Gerüche, einfach die anders sind, die man sonst vielleicht nicht so kennt. Ich weiß nicht, gibt es solche Themen einfach so in der Alltagsnutzung, ohne dass es jetzt zu großen Konflikten sozusagen ausufert?
Danke für die Präzisierung. Ja, da haben wir sicherlich zwei große Themen, die Aufreger sind. Das eine sind Demonstrationen. Also Mannheim ist das Oberzentrum der Region, also das Zentrum des Einzelhandels, auch das kulturelle Zentrum. Also hier haben sie ständig Demonstrationen und das überfordert schon vor Ort die Menschen. Ja. Das ist ein großes Thema. Das zweite große Thema sind, sagen wir mal, Stau, Verkehr, Abendstunden, Poser, die dann quasi die Straßen verstopfen, laute Musik hören, Hubkonzerte machen, teilweise in der Nacht. Dem wollen wir jetzt was entgegensetzen, indem wir an drei Stellen in der Innenstadt nächtlich ab 22 Uhr an den Wochenenden die Durchfahrt quasi nicht mehr ermöglichen, sondern Umleitungen dann gefahren werden müssen, so dass weniger interessant wird. Das sind so, ja, also es wären so die zwei großen Aufregerthemen, mit denen wir arbeiten müssen und wo dann auch die Gewerbetreibenden, aber auch die Menschen, die dann direkt vor Ort wohnen, die Leidtragenden sind. Ansonsten gibt es ein Gefühl der Unsicherheit. Also habe ich jetzt aber auch gelesen, das ist in den meisten Innenstädten so, dass es in Abendstunden es ein latentes Gefühl der Unsicherheit gibt. Das ist ein Problem. Zu einem, weil die Kommune in einer schwierigen Haushaltslage ist, genauso auch wie viele andere Kommunen. Aber wir wollen jetzt beispielsweise LED-Lampen einbauen und damit die Straßenbeleuchtung erhöhen. Aber wir versuchen, also das haben wir noch als Hausaufgabe, auch die Gewerbetreibenden dazu zu bekommen, dass sie aus ihren Geschäften quasi das Licht nach außen strahlen lassen, so dass damit auch ein Beitrag geleistet wird, dass man sich sicherer fühlt, allein durch das Thema Beleuchtung.
Ich würde gern zum Thema Demonstrationen oder Versammlungen vielleicht auch noch einen Unterschied herausarbeiten. Häufig haben wir, wenn eine große Demonstration angelegt ist, dann und ein Marsch hat, die noch durch die Planken führt, um da die Sichtbarkeit zu schaffen, ist der Marktplatz häufig der Kundgebungsort. Und dann sind Gewerbetreibenden, die an den Planken angesiedelt sind, häufig gestört davon, dass die Erreichbarkeit eingeschränkt ist, weil die Bahn da jetzt eben nicht durchfahren kann oder es einfach laut ist vor ihren Geschäften. Die Kundgebung am Marktplatz, die dann meistens noch von Sicherheitskräften geschützt wird, die hat eine andere Herausforderung, zwar auch die Lautstärke und viele Menschen an einem Ort, aber da sagen mir dann Anrainer Restaurants häufig, dass sie sich nicht gestört fühlen, aber ihre Gäste irritiert fühlen, wenn sie Sicherheitskräften die Möglichkeit geben, ihre Toiletten zu benutzen und dann eben voll bewaffnete Polizisten durch ihr Restaurant laufen. Also sie haben einen ganz anderen Blick auf diese Demos als wiederum die Gewerbetreibenden auf den Planken. Das wollte ich gerne noch so gesagt haben, ja.
Ja, stellen Sie denn auch Unterschiede fest im Vergleich zu deutschen Unternehmerinnen, wenn es darum geht, zum Beispiel Fördermittel zu bekommen oder sich jetzt darauf einzulassen auf so ein Innenstadtentwicklungskonzept, wo es dann vielleicht bestimmte Vorgaben gibt, wo Sie sagen, ist mir völlig fremd in meinem Heimatland, was soll das eigentlich? Also das wäre nochmal ganz interessant.
Also bei denen, die schon seit Jahrzehnten vor Ort sind und wo dann auch mittlerweile die Kinder Verantwortung tragen, da kennt man die Strukturen, da kennt man auch die Möglichkeiten. Also ein Beispiel: Am Marktplatz wurde vor kurzem ein Restaurant umgebaut und da meinte der Eigentümer, er hätte jetzt Dachbegrünung in Auftrag gegeben. Wir haben irgendwann mal die Möglichkeit geschaffen bei der sogenannten Stellplatzablöse. Also Restaurant, Gastronomie braucht Stellplätze. Und wenn die nicht vorgewiesen werden können, dann muss Geld bezahlt werden. Und da haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nur Geld in den städtischen Haushalt? Man könnte ja auch anbieten, dass quasi diese Ablöse in Form von Fassadenbegrünung oder Dachbegrünung geleistet wird. Und dann meinte der Eigentümer, ja, das haben wir jetzt gemacht. Wenn wir jetzt einen Auftrag geben, Architekt, machen wir dann die Dachbegrünung. Das fand ich ziemlich cool, weil die Innenstadt natürlich und auch der Marktplatz stark versiegelt sind, wenig Grün gibt, das war gut. Wo wir eher Probleme haben, ist jetzt, sag mal, in dem Personenkreis, die, sag mal, 2014, 2015 gekommen sind, arabischstämmige Geflüchtete, die auch in der Innenstadt als Ankunftsort sich selbstständig machen und da, sag mal, fleißig und mit großem Ehrgeiz versuchen, sich quasi etwas Neues aufzubauen. Und die sind sicherlich anders, weil sie eben nicht schon die Strukturen kennen, die Ansprechpartner kennen, wahrscheinlich auch mit der Sprache zu kämpfen haben. Also das ist die deutsche Sprache schon schwer, aber dann eine Verwaltungssprache nochmal ungleich schwerer ist. Und das ist eine Herausforderung, da haben wir noch keinen Zugang. Da haben wir auch schon versucht, mit arabischstämmigen Mitarbeitenden quasi den Kontakt zu bekommen. Aber vielleicht ist da auch die Distanz zur Verwaltung noch groß. Keine Ahnung, vielleicht, weil man einfach ja auch aus Gründen geflohen ist und der Staat da jetzt nicht die vertrauensgebende Institution gewesen ist, an die man sich gewandt hat. Aber das ist eine Herausforderung und die müssen wir auch bekommen, weil wenn wir Innenstadt transformieren wollen, brauchen wir eigentlich die wesentlichen Gruppen und diese Gruppe wird auch immer größer.
Das wäre jetzt nochmal meine Nachfrage. Lassen Sie das jetzt erstmal laufen, was diese Leute machen, oder überlegen Sie sich Wege, wie Sie rankommen, um Sie in Ihre Netzwerke, die Sie ja am Anfang so schön beschrieben haben, jeder kennt jeden oder Sie kennen sich auch miteinander, um an die ranzukommen. Das ist ja nun wirklich eine Herausforderung. Nicht nur sprachlich, sondern auch vielleicht von der Haltung. Aber haben Sie Ideen, wie Sie das zukünftig machen wollen?
Und die Frage noch, welche Beratungs- und Unterstützungsangebote laufen denn aber, wo die Unternehmer ihnen drauf aufspringen könnten, sag ich mal.
Zweite Frage kann vielleicht die Wirtschaftsförderung nochmal erläutern. Zur ersten Frage. Wir versuchen aktuell die Gewerbetreibenden rund um den Marktplatz als Akteure wieder zu formen. weil wir den Marktplatz verändern müssen. Und deswegen sind die da ganz wichtig. Und da gehen unsere personellen Ressourcen rein. Das ist einfach eine Priorisierungsfrage. Und wenn uns das gelingen sollte, dann wäre tatsächlich im nächsten Schritt die Ausweitung. Aber man müsste es sofort machen, ja, wie mit allem. Wir haben eigentlich nicht die Zeit. Wir brauchen die Menschen jetzt. Aber das sind die Prioritäten, die wir setzen müssen. Deswegen, also ein Keks nach dem anderen, und in der zweiten Runde werden wir sicherlich wieder einen Versuch unternehmen, auch, ich sag mal, aus dem arabischen Sprachraum Menschen zu bekommen.
Danke dann nochmal an Frau Rahm, gerne die Fördermöglichkeiten oder an Unterstützungsangebote.
Ja, die sind sicherlich nochmal auf den Prüfstand zu stellen und an die aktuellen Entwicklungen auch anzupassen. Das ist ganz wichtig, so wie es vor einigen Jahren mal ein deutsch-türkisches Gründungszentrum gab, um einfach für Existenzgründung den Weg zu erleichtern, auch in der Landessprache dann Informationen zu geben und auf Fördermöglichkeiten aufmerksam zu machen. Das aber seine Arbeit eingestellt hat, weil, wie Peter Drakul schon gesagt hat, die nachwachsende Generation ganz anders aufgestellt ist und mit den Gegebenheiten vertraut ist. Aber Ähnliches gibt es schon für internationale oder ausländische Akteure, spezielle Beratungsangebote, auch in den eigenen Netzwerken. Und das ist ein Fokus, den wir durchaus noch verstärken können. Aber eigene Fördermöglichkeiten im Sinne finanzieller Art können wir da nicht zur Verfügung stellen. Das läuft über die Gründungszentren und dann mit sprachlicher Expertise.
Herr Drago, wenn Sie sagen, es sind jetzt die nächst nachfolgenden Generationen dran, die auch anders aufgestellt sind als die Gründergeneration, ist es denn mit denen leichter ins Gespräch zu kommen? Beziehungsweise können Sie die durchaus in so Gremien reinberufen, wenn es um Innenstadtförderung geht? Da gibt es ja durchaus mal Veranstaltungen, Workshops. Sie haben in Ihrem großen Konzept vom Futurraum ja darauf hingewiesen, wie Sie mit den Stakeholdern arbeiten. Ging das mit den Menschen einfacher?
Also ich glaube, es gibt gar nicht so den großen Unterschied zwischen denen, die schon bereits länger hier sind, migrantisch, und den deutschen oder deutschstämmigen Unternehmen. Der Unterschied ist eher in der Generation, also zwischen Jüngeren und Älteren. Und wir haben darauf geachtet, dass in diesem Innenstadtentwicklungsprozess, Futuraum, haben es genannt, dass da genauso auch der Marktplatz mit dabei war, obwohl der erste räumliche Bereich gar nicht rund um den Marktplatz gewesen ist. Weil wir gesagt haben, die brauchen wir, die müssen von vornherein mit dabei sein. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Wo wir tatsächlich kämpfen, ist es quasi zwischen den Generationen die Brücke zu bauen. Und das ist recht anspruchsvoll. Und weil das auch komplett andere Ansätze sind, auch andere Welten. Die ältere Generation, die halt eben hands-on, also die haben das einfach mit ihrer Kraft geschaffen und mit viel Arbeit und mit den Möglichkeiten, die es damals gab. Und die jetzige Generation hat zum Beispiel einen ganz anderen Zugang zum Thema Social Media und zum Thema Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Die wissen, dass das eine ganz andere Bedeutung hat. Und ich glaube, dass das so generell einfach die Generationenfrage ist, wie sie ja auch gesamtgesellschaftlich immer dargestellt wird. Und das ist genauso auch in diesem Personenkreis. Und ich glaube, da muss man jetzt noch mal wir müssen noch mal speziellere Ansprachen machen. Also wir haben Treffen mit allen. Das sind dann, ich weiß nicht, 40 Menschen in der WhatsApp-Gruppe. Und da kommen dann zwischen 10 und 50, wenn wir rufen. Und was wir jetzt machen werden im Juli, ist zum Beispiel Treffen nur mit Jüngeren, weil wir einfach eine zielgerichtete Ansprache dieser Personengruppe brauchen. Also es ist wie mit allem. Man muss es individuell machen, maßgeschneidert. Man muss die Menschen sehen, auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und das unterscheidet sich halt.
Gibt es denn dazu das entsprechende Personal bei der Stadtverwaltung, die dann diese Sprachen oder beziehungsweise migrantische hier Kolleginnen, die in diesen Projekten mitarbeiten, damit es vielleicht einfacher geht?
Also vielleicht kann ich noch mal kurz, was du gerade gesagt hast, Peter, nämlich das Individuelle und im Einzelfall. Ne? Das ist so das, womit ich mich so ernähre, dass ich auf diese UnternehmerInnen treffe, wenn sie, ich sag mal, auf eine staatliche Hürde treffen, einen Bauantrag, eine Genehmigung für eine Gaststätte, eine Außenbestuhlung, und ich so mit denen in Kontakt komme und dann versuche, diese Hürde, die zwar da ist, aber die als nicht unüberspringbar zu moderieren und zu sagen, mit meiner Unterstützung können wir dort und dort landen. Und bisher habe ich diese sprachliche Barriere noch nicht gehabt, weil es meistens innerhalb des Familien- und Unternehmerkreises jemanden gibt, mit dem man dann auch in Kontakt treten kann. Also ganz häufig so aufgestellt. Ja, und dann hoffe ich immer, ich habe jetzt einen Unternehmer, dem erzähle ich dann immer, sagen Sie es jemandem weiter, ne? Das ist zwar, das ist etwas, das wir regeln müssen, aber wir können das regeln. Je früher du kommst, desto schneller und einfacher ist es eben, ne? Also den Kontakt nicht von mit der Gießkanne, sondern eben aus Einzelnen heraus zu schaffen.
Das hängt ja sehr viel dann von der Empathie auch zu den Leuten ab und dass sie denen Vertrauen geben, dass sie wiederkommen können und ihnen auch geholfen wird, wenn es auch nicht so finanziell ist, vielleicht durch so ein Förderprogramm etc., wie Frau Rahm das gerade gesagt hat. Herr Drakul, Sie wollten noch was sagen? Ja,
genau. Also ich glaube, die Sprache ist gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist, das Vertrauen zu gewinnen. Und das Vertrauen gewinnt man, glaube ich, nicht, indem man sich anbietet und indem man da ist und einlädt, sondern das Vertrauen gewinnt man über die konkrete Aktion. Ja, also ich habe bestimmte Vereine, wo UnternehmerInnen sind. Da hatte ich mal vor über 10 Jahren mal geholfen. Da gab es eine Überschwemmung im Bereich Europas und die haben sich engagiert und hatten aber keinen Platz mehr für ihre Waren. Und da habe ich den Platz organisiert. Das hatte ich schon vergessen, aber das war der Zugang, weil sie wussten, sie können sich verlassen. Und genauso arbeitet auch Frau Waslik, Frau Rahm. Also wenn man konkret hilft, dann wird es mit der Sprache schon kein Thema sein. Ja, aber den Zugang zu bekommen zu den Menschen, also den Erstkontakt, da ist es sicherlich hilfreich, wenn man sich verständigen kann. Aber die ganz große Währung ist das Vertrauen, das Zutrauen. Wenn man das hat, dann hat man tatsächlich auch einen belastbaren Kontakt.
Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie dieses Vertrauen von den Menschen haben, wie sehen Sie das dann im Hinblick auf die zukünftigen Maßnahmen zum Mannheimer Marktplatz, wenn der jetzt nebenan gestalterisch verändert werden soll? Gehen die Leute da dann anders mit als andere Bewohnerinnen?
Kommt drauf an, wenn sie aktiviert sind, also wenn sie Teil des Prozesses sind, dann gehen sie anders mit. Ja. Wenn wir kommen und sagen, morgen kommt der Bagger und bitte die Parkplätze freihalten, werden sie nicht mitgehen. Ja. Also darum muss es gehen, dass man Menschen frühzeitig einbindet und noch besser, dass man sie aktiviert, dass sie aktiver Teil des Prozesses sind und nicht nur beteiligt sind im Sinne, ja, du wirst angehört und kannst dann was sagen und ansonsten machen wir das aber. Ja.
Was sind denn Themen bei der Umgestaltung des Marktplatzes? Also ich erinnere mich aus dem Vorgespräch noch an das Stichwort Außengastronomie beispielsweise. Also worum geht es da? Was muss sich verändern am Marktplatz?
Den Marktplatz, der genutzt wird an 3 Tagen in der Woche mit Marktangeboten und ansonsten viel Demonstration und ansonsten auch wenig Angebote, dass man dann auf den Marktplatz im Prinzip geht. Und da wir wissen, dass wir jetzt die gastronomischen Angebote rund um den Marktplatz nicht verändern werden, müssen wir den Marktplatz, also auf den Marktplatz gehen, uns den anschauen und prüfen, wie wir da mehr Vielfalt hinbekommen. Also bekommen wir Stände, bekommen wir irgendwie noch andere Warenangebote, bekommen wir alkoholische Getränke, was ist mit einer Brauerei, wir sind hier in Mannheim, wir haben Grenzen an eine Weinbauregion an aus der Pfalz, können wir Winzergenossenschaften gewinnen, die was anbieten und das würde dazu führen, dass man quasi Angebote verbreitert und es muss dann gemeinsam gehen und mit dem Aktivieren, ein Beispiel, alles nicht ausgearbeitet, wir sind da erst noch am Anfang des Prozesses, werden wir uns überlegen, wir hätten gern Sitzbänke auch auf dem Marktplatz, könnten ja die Gastronomen das vor Ort finanzieren und könnten ihre Kunden das nutzen. Aber dann könnte genauso jeder, der quasi bei dem Winzer sich einen Wein holt oder in der Brauerei ein Bier holt, quasi dann hinsetzen und seinen Döner mit einem Pilz dann genießen. Und da müssen wir hinkommen, dass quasi alle Nutzen haben, dass niemand verdrängt wird, sondern dass wir insgesamt auf dem Marktplatz mehr Leben ermöglichen. Bin ich überzeugt, dass alle dann mehr davon haben werden.
Also es klingt ja nach einer, das Ziel ist so eine Ausgewogenheit, eine Balance zwischen diesen Gastronomen hinzukriegen und das macht sicherlich lebendiger und nochmal attraktiver.
Eine Ergänzung zum Gemeinsamen in Förderprogramm würde ich gerne noch machen. Das hat nämlich Futuram so besonders gemacht, dass wir die Frage vom Nutzer aus gedacht haben. Was braucht eigentlich der Mensch? Und haben das in die Verwaltung getragen und daraus Themen entwickelt. Statt wie wir es vielleicht gewohnt sind, aus der Verwaltung heraus zu wissen, was der Mensch da braucht. Ich glaube, das ist vielleicht noch eine schöne Ergänzung dazu.
Auf jeden
Das ist
Fall, ja.
ein entscheidender Punkt, Frau Wasilik. Das denke ich nämlich auch. Ich will jetzt gar nicht weiter wieder das Fass neu aufmachen, aber was mir bei Ihren Ausführungen so gerade einfällt, ist, Sie drei sind sehr positiv und sind es gewohnt, mit diesen Menschen zu arbeiten. Aber die Verwaltung ist ja größer und Sie arbeiten ja mit diversen Fachbereichen zusammen. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auch der ein oder andere Sichtweise nicht immer kompatibel ist. Werden Sie dann dazu gerufen, um sozusagen zu schlichten oder die Perspektiven zu klären oder die anderen zu überzeugen, dass wir das jetzt mal machen können, wenn ein thailändisches Restaurant eine Werbetafel an einem denkmalgeschützten Gebäude anbringt? Also, wie läuft das so bei Ihnen?
Die Frau Rahm lacht schon, aber das ist mitunter, glaube ich, die Kernaufgabe der Wirtschaftsförderung aus den Belangen der Unternehmer und dann ergänzt vielleicht mit BürgerInnen, ja, die Bedarfe zu identifizieren und die in die Verwaltung zu tragen. Also ich glaube, so verstehen wir uns auch in der Wirtschaftsförderung.
Wo wir eigentlich schon bei der Schlussfrage sind, dass wir uns nämlich, wenn wir beiden jetzt gerade von außerhalb kommen, Ruhrgebiet und hier aus dem Badischen nach Mannheim kommen, welche Orte würden Sie uns dann gerne zeigen? Und jetzt mal nur punktuell, nicht die Stadtrundfahrt vom Wasserturm zum Museum und breite Straße und Planken, sondern wenn wir jetzt kämen, was wären in dem Kontext unseres Gesprächs ein Ort, wo Sie sagen, da müssen Sie unbedingt hin?
Ja, was dürfen wir auf gar keinen Fall verpassen? Oder wo würden Sie mit uns gerne einen Kaffee trinken gehen oder ähnlich? Frau Wersilik, ja, Sie melden sich gerne.
Also es gibt auf den Planken ein Café, das ist bei einem textilen Einzelhändler bei Appelrath Küper. Und das hat einen Balkon, der im ersten Stock ist. Das heißt, Sie können auf dem Balkon sitzen, der hat auch noch eine kurfürstliche Verzierung, ist also ganz pittoresk so. Und wenn man da oben sitzt, nimmt man sich so ein bisschen aus dem Treiben der Fußgängerzone raus, ist aber noch nah genug dran, um alles erleben zu können. Und das ist so die Mitte der Planken. Dort mischt sich auch alles, was so aus der Wasserturmrichtung kommt und was aus der Paradeplatzrichtung kommt. Und das ist eigentlich immer ein ganz nettes Erlebnis und zeigt alle Ebenen unserer Gesellschaft. Und es ist eigentlich ganz spannend, dort den Kaffee zu trinken. Also das würde ich Ihnen als unbedingt empfehlen.
Da kommen wir. Super. Vielen
Klingt
Dank.
gut. Klingt gut. Hätte ich gar nicht mal gedacht, dass es bei so einem großen Einkaufshaus so schöne Balkone und Aussichten dann gibt. Ganz prima.
Herr Drakul,
Ja.
was würden Sie uns zeigen, wenn wir nach Mannheim kommen?
Ja, so ähnlich, raumähnlich wie die Frau Wasilik. Gibt ein Café in den Planken. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Aquarium mit ganz vielen Fischen mittendrin reingesetzt. Und so ist es dann, wenn Sie in diesem Eiscafé sitzen, ein gutes Eis essen und drumherum wuselt's herum. Und der zweite Ort ist ein Parkhaus. Ich würde Sie gerne auf ein Parkhausdeck nehmen. Parkhausdecks werden nicht genutzt, sind riesengroße Flächen. Da haben wir schon Kultur gemacht. Es gab jetzt eine Kinoreihe, Jazzkonzerte etc. Das würde ich Ihnen einfach gern zeigen, um mal Stadt auch aus einer anderen Perspektive zu sehen und zu erleben und auch zu sehen, welche Potenziale es hat, wenn man so ein bisschen hochgeht.
Über den Dächern schweben, das klingt doch gut. So was gibt es nämlich in Freiburg nicht. Auf dem Parkhaus etwas machen. Sehr schön. Gut. Ja,
Super.
vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch. War sehr aufschlussreich.
Dankeschön.
Danke für die Frage.
Tschüss.
Tschüss, ciao.
Danke.